In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Lesung aus dem Buch der Weisheit. Daher betete ich, und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte, und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor. Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich, denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand, und Silber gilt vor ihr so viel wie Lehm. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle, dopo alcune catechesi.
Liebe Brüder und Schwestern, nach einigen Katechesen über das Priestertum und über meine letzten Pastoralreisen kehren wir heute zu unserem Hauptthema dieses Jahres zurück, nämlich über einige große Gestalten der Kirchengeschichte nachzudenken. Wir haben über den heiligen Bonaventura schon gesprochen. Und heute möchte ich über jenen Lehrer sprechen, den die Kirche den allgemeinen Lehrer nennt, nämlich über Thomas von Aquin. Mein verehrter Vorgänger Johannes Paul II. Hat in seiner Enzyklika Fides et Ratio in Erinnerung gerufen, dass der heilige Thomas von Aquin immer von der Kirche wie ein Meister des Denkens und ein Modell der richtigen Weise, Theologie zu betreiben, gesehen wurde. Es erstaunt nicht, dass nach dem heiligen Augustinus unter den kirchlichen Schriftstellern der heilige Thomas von Aquin mehr als alle anderen gut 61 Mal erwähnt wird im Katechismus der katholischen Kirche. Der heilige Thomas wurde Doctor Angelicus, engelgleicher Lehrer, genannt, vielleicht wegen seiner Tugenden, besonders wegen seines erhabenen Gedankengutes und der Reinheit seines Lebens. Er wurde 1224-25 geboren, und zwar auf einem Schloss, das seiner Familie gehörte, eine edle Familie in Rocca Secca, in der Nähe von Aquino. In der Nähe der bekannten und berühmten Abtei Monte Cassino. Dort wurde er zur Erziehung in den ersten Jahren seiner Ausbildung hingeschickt. Einige Jahre später ging er in die Hauptstadt des Sizilianischen Reiches, nach Neapel, wo Friedrich II. Eine bekannte Universität gegründet hatte. Dort konnte er ohne die Limitationen an anderen, Begrenzungen an anderen Universitäten, das Gedankengut des griechischen Philosophen Aristoteles kennenlernen, in das Thomas von Aquin eingeführt wurde und dessen großen Wert er erkannte. In Neapel erwachte auch seine Berufung zum Dominikanerorden. Dieser Orden wurde erst einige Jahre zuvor durch den heiligen Dominikus gegründet. Auf jeden Fall, als er den Habit ergreifen wollte, das Ordensgewand, widersetzte sich seine Familie und er wurde gezwungen, erst noch einige Jahre in seiner Familie zu verbringen. Im Jahr 1245, als er volljährig war, konnte er den Weg wieder aufnehmen, dem Ruf Gottes im Dominikanerorden zu folgen. Er wurde nach Paris geschickt und studierte dort unter der Leitung eines anderen Heiligen, nämlich des heiligen Albertus Magnus, über den ich noch vor kurzem gesprochen habe. Albert und Thomas verband eine enge und tiefe Freundschaft, und sie schätzten einander so sehr, dass Albert wünschte, dass Thomas ihn nach Köln begleiten sollte, wohin er selbst, Albert, von den Oberen des Ordens geschickt worden war, um ein theologisches Studium einzurichten. Thomas lernte sämtliche Werke von Thomas von Aquin kennen und auch die Kommentare von arabischen Denkern. Er las und kommentierte diese Werke. In jener Periode war die ganze Geisteswelt ganz stark beeinflusst von den Werken des Aristoteles. die über einen langen Zeitraum hin unbekannt geblieben waren. Es handelte sich um Schriften über die Erkenntnistheorie, über die Naturwissenschaften, über die Metaphysik, über die Seele und die Ethik, reich an Informationen und Gedanken, Geistesblitzen, die wertvoll und überzeugend erschienen. Es war für die Jugendlichen damals eine große Faszination, diese Philosophie kennenzulernen, etwas ganz Neues, weil sie so lange eben unbekannt geblieben war. Viele haben dieses neue Wissen, dieses schwere Gepäck des antiken Wissens oft deswegen unkritisch angenommen, denn es schien so, als ob ganz neue Horizonte für die mittelalterliche Kultur sich auftäten. Einige meinten, dass dieses Gedankengut des Aristoteles gegen die christliche Lehre wäre, und sie weigerten sich, sich damit zu beschäftigen. Und so bildeten sich zwei Geisteskulturen aus, die klassische christliche Kultur und auch die ganz vom Verstand geprägte Kultur des Aristoteles. Diese Meinung, dass Aristoteles etwa gegen den christlichen Glauben sei, geht auf manche falschen Kommentare zurück, die von Avicenna und Averroes herausgegeben wurden, arabischen Kommentatoren des Aristoteles. Zum Beispiel hieß es da, der Mensch verfüge nicht über einen eigenen Intellekt, sondern es gebe nur einen einzigen allgemeinen Intellekt, eine einzige geistige Substanz, die allen innewohnt. Das wäre also eine Depersonalisation des Menschen. Natürlich falsch, aber auch von Aristoteles so nicht gemeint. Ein weiterer Punkt, der hier falsch ausgelegt wurde, war, dass die Welt vielleicht ewig sei wie Gott. Natürlich gab es daraufhin Diskussionen, die gar nicht enden wollten in der wissenschaftlichen Welt. Dennoch und vielleicht auch deswegen verbreitete sich die Philosophie des Aristoteles sogar unter dem einfachen Volk. Thomas von Aquin lernte in der Schule des Albertus Magnus die ganze Wichtigkeit der Philosophie, der Theologie. Er studierte Aristoteles ganz tief und besorgte sich auch lateinische Übersetzungen der griechischen Originaltexte. Er kommentierte fast alle aristotelischen Texte und konnte unterscheiden und aussortieren, was wirklich gut war oder was zweifelhaft war oder sogar ganz verworfen werden musste am Gedankengut des Aristoteles. Er hatte den ganzen Horizont der christlichen Offenbarung und konnte auf diesem Hintergrund die ganze Schärfe des aristotelischen Denkens ausnützen und herausstellen. Thomas von Aquin stellte definitiv heraus, dass zwischen dem christlichen Glauben und dem Verstandesgebrauch ein ganz enger Zusammenhang besteht. Es ist so, dass Glaube und Verstand immer miteinander gehen müssen. Sie dürfen nicht miteinander in Gegensatz gebracht werden. Thomas von Aquin hat also eine neue Synthese geschaffen, die die nachfolgenden Jahrhunderte geprägt hat. Glaube steht also nie im Gegensatz zur Verstandeserkenntnis. Thomas von Aquin wurde nach Paris berufen aufgrund seiner großen Gelehrsamkeit. Und er begann dort geradezu eine Produktion, ein Lebenswerk, das bis zu seinem Tod nicht aufhörte. Das waren also Kommentare zur Heiligen Schrift, Kommentare zu den Schriften von Aristoteles und systematische Werke, zum Beispiel die Summa Theologiae, sein bekanntestes Werk. Er wurde von einigen Sekretären bei seinem Werk begleitet, darunter besonders Reginald von Piperno, der ihm treu folgte und den mit Thomas von Aquin ein brüderliches Band ehrlicher Freundschaft verband, tiefe Freundschaft, tiefes Vertrauen. Das ist eine Charakteristik der Heiligen. Sie kultivieren die Freundschaft. Das ist eine der edelsten Eigenschaften des menschlichen Herzens und beinhaltet etwas Göttliches, so wie Thomas selbst es erklärt hat in einigen Fragen und Abhandlungen seiner Summa Theologiae. Er schreibt dort, die Caritas, die Freundschaftsliebe, das ist vor allen Dingen die Freundschaft des Menschen mit Gott, in erster Linie aber auch mit denjenigen, die ihm nahestehen auf Erden. Thomas blieb nicht lange in Paris. 1259 nahm er am Generalkapitel der Dominikaner in Valenciennes teil, wo er Mitglied einer Kommission war, die das Studienprogramm des Dominikanerordens festlegen sollte. 1261 bis 65 ging Thomas nach Orvieto. Der Papst Urban IV., der ihn sehr schätzte, vertraute ihm die liturgischen Texte für das Fest Corpus Christi, also von Leichnam, anvertraute, das auf ein eucharistisches Wunder in Bolsena hin eingesetzt wurde. Thomas hatte eine außerordentlich eucharistische Seele. Die wunderschönen Hymnen, die die Kirche in den eucharistischen Andachten und am Fest von Leichnam verwendet, gehen auf seinen tiefen Glauben und auf sein theologisches Wissen zurück. 1265 bis 1268 lebte Thomas in Rom, wo er vermutlich eine Studieneinrichtung leitete des Dominikanerordens und wo er begann seine Summa Theologiae zu schreiben. 1269 wurde er neuerdings nach Paris gerufen für einen weiteren Zyklus von Vorlesungen. Die Studenten waren begeistert von seinen Vorlesungen und ein Ex-Schüler von ihm sagte, dass eine unglaubliche Menge von Schülern, Studenten ihn hören wollte, sodass die Vorlesungsräume an ihre Grenzen stießen. Es konnten gar nicht mehr alle teilnehmen. Und dieser Student selbst sagt, es war für ihn eine tiefe Glückseligkeit, Thomas sprechen zu hören. Die Auslegung des Aristoteles durch Thomas wurde nicht von allen so akzeptiert, aber auch seine Gegner, zum Beispiel Gottfried von Fontaine, musste zugeben, dass die Lehre des Bruder Thomas über allen anderen an Wert stand und als Korrektiv dienen musste für alle anderen Lehrer des Glaubens. Vielleicht auch, um ihn diesen ganzen Diskussionen zu entziehen, riefen ihn die Ordensoberen zurück nach Neapel, um dem König Karl, Kaiser Karl I., König Karl I. Zur Verfügung zu stehen, der dort das Studienwesen reformieren wollte. Thomas hat nicht nur studiert und unterrichtet, er hat auch gepredigt. Das war ihm ganz wichtig. Und das ist so wichtig, gerade bei den großen Theologen, dass sie ganz einfach zu den Menschen sprechen können. Und es ist ja auch so, dass die Predigt, die einfache Predigt, wieder den Theologen hilft, mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben. Die letzten Monate des irdischen Lebens des heiligen Thomas von Aquin sind ein wenig geheimnisvoll. Im Dezember 1273 rief Thomas seinen Freund und Sekretär Reginald, um ihm eine Entscheidung mitzuteilen, nämlich jede Arbeit an seinen Werken zu unterbrechen. Denn während der Feier der Heiligen Messe hatte er verstanden, und zwar aufgrund einer übernatürlichen Offenbarung, dass all das, was er bis dahin geschrieben hatte, nichts war, denn ein Haufen Stroh. Eine ganz geheimnisvolle Episode, die uns hilft, die Demut des heiligen Thomas zu verstehen, aber auch die uns hilft zu verstehen, dass all das, was wir über den Glauben denken und schreiben und sagen können, immer unendlich unter dem bleibt, was die wahre Größe und Schönheit Gottes ist und die uns nur im Paradies, im Himmel einst wirklich offenbart werden wird. Einige Monate später starb Thomas von Aquin, als er gerade in tiefer Meditation versunken war. Er war auf dem Weg, um am ökumenischen Konzil, das Papst Gregor X. in Lyon einberufen hat. Er starb in der Abtei von Fossa Nova, Zisterzienserabtei, wo er die Wegzehrung empfing in tiefer Andacht. Das Leben und die Lehre des heiligen Thomas von Aquin kann sich in einer kleinen Geschichte zusammenfassen lassen, die von den alten Biografen überliefert wird. Als er, wie immer, Thomas von Aquin, vor einem Kreuz betete in einer bestimmten Kapelle, in der Kapelle von des heiligen Nikolaus in Neapel, hörte Dominikus von Caserta, der Sakristan der Kirche, einen Dialog. Thomas fragte, besorgt, ob denn das, was er bisher über die Glaubensgeheimnisse geschrieben habe, recht gewesen sei. Und vom Kreuz her antwortete Christus, du hast gut über mich gesprochen, Thomas. Was wird dafür dein Lohn sein? Und die Antwort, die Thomas gab, muss auch unsere sein, die wir immer geben müssen als Freunde und Schüler Jesu. Er sagte, nichts anderes als du, o Herr. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, nach einigen Katechesen über das Priestertum, gehen wir heute wieder zu dem großen Thema der letzten Jahre zurück, christliche Denker aus Altertum und Mittelalter. Wir waren im hohen Mittelalter bei Bonaventura und Albertus Magnus angekommen. Heute möchte ich über den größten mittelalterlichen Denker sprechen, den heiligen Thomas von Aquin. Und zwar zunächst über sein Leben, seine Lehre werden wir in den nächsten Katechesen bedenken. Thomas stammte aus Mittelitalien. Er wurde 1224 oder 1225 in Rocca Secca, unweit der berühmten Abtei Monte Cassino, geboren. Verschiedene Völker, so die Langobarden und die Normannen, wie zuvor schon die Griechen und die Römer, haben in diesem Landstreich im Laufe der Jahrhunderte Spuren ihrer Kultur hinterlassen. Zur Zeit des heiligen Thomas stand das Land unter der Herrschaft der Staufer, einem schwäbischen Adelsgeschlecht. Die Klöster und Orden waren, wie wir heute sagen würden, multikulturell und vermittelten eine große Universalität des Wissens. Dort ist er mit den Kirchenvätern bekannt geworden. Er ging dann an die neu gegründete Universität Neapel, die Kaiser Friedrich II. Von Schwaben gegründet hatte, und lernte dort den bisher fast unbekannten großen griechischen Philosophen Aristoteles kennen, dessen Werk neu entdeckt eine Faszination außergewöhnlicher Art ausübte. Er wollte aber, hat noch ein anderes Faszinosum gefunden, zum einen die große Philosophie des Aristoteles, zum anderen die neue geistliche Bewegung der Predigerbrüder der Dominikaner und ist in diesen Orden eingetreten. Das galt als eher proletarisch und wurde von seinen Eltern zunächst nicht geduldet. Er musste nach Hause zurückkehren. Erst als er volljährig geworden war, konnte er seinen Plan verwirklichen und sich definitiv dem Predigerorden anschließen. Der Orden schickte ihn dann nach Paris, an die damals bedeutendste Universität. Dort traf er Albertus Magnus, den großen Theologen, der sein Lehrer und Freund wurde und der zugleich großer Ausleger des Aristoteles war, sodass sie sich in diesem Interesse getroffen haben. Damals kam eine ungeheure geistige Auseinandersetzung in Gang. Viele interpretierten Aristoteles gegen das Christentum. Mit dieser neuen Rationalität schien das Christentum überholt zu sein. Thomas zusammen mit Albertus Magnus hat eine tiefere Interpretation gefunden, in der Glaube und Vernunft ineinander gingen, Aristoteles und das Christentum miteinander in Einklang standen und so eine neue Periode christlicher Kultur sich eröffnete. Thomas von Aquin hat am Ende seines Lebens, etwa ein halbes Jahr vor seinem Tod, aufgehört zu schreiben. Er hatte eine Art Vision gehabt, in der er plötzlich sagte, begriffen zu haben, alles, was er geschrieben habe, komme ihm nur wie Spreu vor, angesichts der Größe dessen, was er schauen konnte. So wollte er nicht mehr schreiben, aber es ist uns auch ein zweiter Dialog des heiligen Thomas, eine zweite Vision bekannt, die gleichsam die erste ergänzt und ausgleicht. Er betete in Japel in einer Kirche vor dem Gekreuzigten und hörte den Gekreuzigten sagen, Thomas, du hast gut geschrieben über mich. Was willst du dafür? Und er antwortete, nur dich allein. Das soll auch unsere Antwort sein. Wir möchten nicht irgendetwas. Wir wollen Christus kennenlernen und seine Liebe. Thomas ist dann auf dem Weg zum Konzil von Lyon in Fossa Nova, hier in Latium, 1274 gestorben. Von Herzen heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Vom heiligen Thomas von Aquin lernen wir, was an Christus Glauben heißt. Glauben bedeutet, sich vom Licht der Wahrheit Gottes umfangen zu lassen, die unserem Leben die volle Bedeutung, den Wert und den Sinn verleiht. Versuchen auch wir unseren Mitmenschen das Licht des Glaubens zu bringen. Der Geist Gottes geleite euch auf allen euren Wegen.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a manu.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum venusque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.